Das System leidet darunter. Ja, und es ist herrlich, dass Paulus dieses Bild benutzt für die Gemeinde, für den Leib Jesus, einfach weil es so super anschaulich ist. Ja, macht mal die nächste Folie. Ich lese aus Römer 12. Nee, das ist eins zu weit. Ach nee, das ist richtig. Sorry, Entschuldigung. Genau, Römer 12, Vers 4. Es ist wie bei unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle hier, in Verbindung mit Christus ein einziger Leib. Und einzeln genommen sind wir Glieder voneinander. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. So wie bei unserem Körper jede Zelle, jedes Gewebe, jedes Organ eine ganz bestimmte Aufgabe, Funktion hat und auch nur die eine, damit der Körper als Ganzes funktionieren kann, so ist es auch bei uns. Jeder von uns hat eine, mindestens eine Begabung, eine Fähigkeit, die diese Gemeinde, die dieser Leib von Jesus braucht, um zu funktionieren. Jede Person kann also aktiver Teil des Ganzen sein, damit daraus ein lebendiges Ganzes wird. Und wir merken das, oder eben aus dem WhatsApp-Chat, wenn bestimmte Körperteile keine Lust mehr haben, also Lust in Anführungsstrichen, beeinträchtigt das den ganzen Körper. Ne? Wenn das Auge sich ausschaltet, dann weiß der Körper nicht mehr, wo er hingeht, die Füße werden dreckig, man fällt und so weiter und so weiter. Und so ist es auch, wenn jemand von euch seine Gaben, seine Dienste, seine Fähigkeiten nicht einbringt, irgendwo beeinträchtigt das den ganzen Körper. Wir merken das vielleicht nicht sofort, weil es dann immer wieder andere gibt, die das auffangen, mitmachen. Aber trotzdem, bleibt bei dem Bild des Körpers. Wenn ein Teil des Körpers nicht funktioniert, beeinträchtigt das den ganzen Körper. Wie Lars sagte, man kann das für eine Zeit lang auffangen, ja, also wenn der Fuß gebrochen ist und eine Zeit lang geschont werden muss, ja, okay, man kommt auch nur mit einem Fuß irgendwie rum. Da gibt es dann Behelfsmittel, Krücken und so weiter. Aber es ist auch klar, das funktioniert nur für eine Zeit. Ne? Jemand, der immer humpelt, weil ein Bein nicht gut funktioniert, der hat halt irgendwann Hüftprobleme. Einfach, weil das andere Bein überbelastet ist. Und so ist es auch in der Gemeinde. Für eine Zeit lang können wir uns gegenseitig auffangen, wenn ein Teil des Körpers halt einfach gerade nicht funktionieren kann. Dann sollen wir das auffangen, dann können wir das auffangen. Aber es funktioniert natürlich nur für eine bestimmte Zeit. Ansonsten leidet der Körper. Am besten ist es also, wenn alle sich einbringen. In dem Maße, wie sie können und mit den Begabungen, die sie haben, dann funktioniert der Körper am allerbesten, dann funktioniert die Gemeinde am allerbesten. Schauen wir uns eine weitere Textstelle an, wie Gott sich das so vorgestellt hat. 1. Korinther 12. Nun gibt es aber verschiedene Gaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist derselbe Herr. Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Aber in jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. In jedem von uns, bitte überhört das nicht, in jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Das alles wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Es ist wie mit unserem Körper, der ein Ganzes ist und doch aus vielen Teilen besteht. Alle zusammen bilden den einen Leib, so ist es auch bei Christus, dem Messias. Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Also falls ihr euch übrigens über die Farben wundert, einfach, dass ihr mal seht, die einzelnen Teile, die verschiedenen Kräfte und dann aber auch die Betonung von Paulus immer wieder, die Einheit, das eine zusammen. Es zieht sich durch diese ganzen Kapitel, dass Paulus immer wieder sagt, jawohl, das Einzelne, aber es gehört zusammen. Es ist klar, es gibt nicht das eine Organ, die eine Zelle in unserem Körper, die die Arbeit des ganzen Körpers erledigen kann. Es funktioniert nicht, das Gehirn alleine reicht nicht. Die Hand alleine reicht nicht, der Fuß alleine reicht nicht, noch nicht mal das Herz alleine reicht nicht. Das Herz ohne die anderen Organe pumpt für nichts. Und das ist genau das, was Paulus hier oder auch an einer anderen Stelle später noch sagt. Ihr braucht die anderen. Geht nicht so sehr darum, dass wir eine Einheit trotz Vielfalt sind, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Wir sind eine Einheit, weil wir eine Vielfalt sind. Nur weil jeder etwas kann, was andere nicht können, funktioniert die ganze Einheit. So wie auch in unserem Körper. Gott möchte diese Vielfalt, weil er weiß, dass nur so daraus eine Einheit entstehen kann, die auch tatsächlich den Auftrag erfüllen kann, den er der Gemeinde gegeben hat, das Evangelium weiterzugeben, Menschen zu Jüngern zu machen. Dafür braucht es vielfältige Menschen aus allen Kulturen, mit allen Sprachen, mit allen möglichen Familiengeschichten, sozialen Herkünften und mit allen möglichen verschiedenen Begabungen. Keiner kann bei uns alles tun. Ich kann jetzt hier predigen, aber davon wächst die Gemeinde nicht. Davon werden beim Sozialwerk keine Menschen, die Bedürfnisse haben, versorgt. Und auch durch meine Predigt gibt es keinen Kaffee nach dem Gottesdienst. Durch meine Predigt werden die Toiletten nicht sauber oder bleibt das Haus in Schuss. Auch ich bin nur ein Element und trage nur einen Teil dazu bei, dass das Ganze funktioniert. Aber alle zusammen, das ist es, was funktioniert. Dabei ist Vielfalt nicht Gleichförmigkeit. Und das ist das Schöne. Manchmal wünschen wir uns ja, alle wären so wie ich und hätten die gleichen Ansichten, die gleichen Begabungen. Aber das wäre ja total einseitig. Ja, also stellt euch mal vor, ich hätte statt zwei Beinen und zwei Armen vier Arme. Also dann würde ich wahrscheinlich wirklich mich wie ein Affe bewegen. Aber ich bin froh, dass ich zwei Arme und zwei Beine habe. Und dass es auch an meinem Körper verschiedene Teile gibt. Und genauso ist es in der Gemeinde. Es ist gut, auch wenn es herausfordernd ist, dass wir so verschieden sind. Jeder kann etwas beitragen und die Arbeit von jedem ist wertvoll. Und das ist jetzt nicht nur ein Sonntagsspruch auf der Kanzel. Das ist es, was wir auch den Leuten zeigen müssen. Ich versuche es spannender zu machen. Ja, lesen wir weiter. Paulus schreibt nämlich dazu auch was. Nochmal 1. Korinther 12. Gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Was sind die schwächeren Glieder? Kommen wir gleich zu. Die unansehnlichen kleiden wir mit größerer Sorgfalt und die, deren wir uns schämen, mit besonderem Anstand. Da können wir uns, glaube ich, schon mehr drunter vorstellen. Die ansehnlichen Glieder, die brauchen das ja nicht. Gott hat den Leib so zusammengefügt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden, denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Ja, die Gemeinde in Korinth, die war hochbegabt. Die hatte unglaublich viele Gaben des Geistes. Aber zumindest einige von den Korinthern haben sich auf ihre Gabe oder auf bestimmte Gaben besonders viel eingebildet. Das betraf vor allem Prophetie, Zungenrede, die beiden. Darauf haben sie sich besonders viel eingebildet. Und sie haben das mit einem gewissen Stolz betrachtet und haben wahrscheinlich in dem Moment auch auf all jene herabgesehen, die diese beiden Begabungen nicht haben. Ich habe mir sagen lassen, dass das nicht nur vor 2000 Jahren so vorgekommen ist, sondern dass das auch heute noch passiert. Und wozu hat das geführt? Zu einer Spaltung. Paulus besteht darauf, dass diese Ansicht von den Korinthern völlig falsch ist. Und dass es eben keine Unterscheidung gibt zwischen Personen und Geistesgaben, zwischen wichtig und unwichtig, zwischen wertvoll und weniger wertvoll, zwischen beeindruckend und naja, nicht so beeindruckend. Die Gaben, die der Geist verteilt, sie sind so verschieden, wie die Personen sind. Aber es ist immer noch der gleiche Geist, der das verteilt. Hinter allem steckt der gleiche Geist und der widerspricht sich nicht. Genauso wie Gott sich nicht widerspricht. Alle Gaben dienen dazu, das göttliche Ziel für die Gemeinde zu erfüllen und nicht nur einige Gaben. Es ist jede Gabe dazu notwendig. Nehmen wir mal diesen Gottesdienst. Also wir haben hier drei Leute auf der Bühne, vier, Lars, mich, Musiker. Das ist eine sichtbare Begabung heute Morgen. Aber wenn ihr jetzt jeden Sonntag hierher kommen würdet, die Stühle wären nicht gestellt, die Toiletten wären nicht sauber, wie lange würdet ihr euch unsere Predigten anhören? Ich glaube, irgendwann würdet ihr sagen, okay, ich suche mir eine saubere Gemeinde. Wie lange würdet ihr hier hinkommen, wenn mit euren Kindern ihr sie für sie selbst zuständig seid, weil es keinen Kindergottesdienst gibt, weil es keine Menschen gibt, die auf ihren Gottesdienst verzichten, um sich um eure Kinder zu kümmern? Wie lange würdet ihr das machen? Nicht sehr lange. Wie lange würdet ihr in diese Gemeinde kommen, wenn es im Winter bei Regen anfängt, hier reinzutropfen, weil das Dach nicht dicht ist? Auch nicht sehr lange. Und ihr merkt, dieser Gottesdienst ist mehr als die vier sichtbaren Leute, die hier heute auf der Bühne stehen. Es sind viel mehr. Jetzt habe ich noch gar nicht von der Technik gesprochen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit schreien müsste, weil wir kein Mikrofon haben, dann wäre das für mich wahnsinnig anstrengend. Für euch, ich weiß nicht, ob ihr mich bis in die letzte Reihe hört. Ja, also ihr merkt, es ist ein Zusammenspiel allein schon hier von mindestens einem Dutzend Leuten. Und das ist nur eine Veranstaltung. Und trotzdem, nach dem Gottesdienst kommen die Leute zu mir und sagen, oh, super Predigt, oh, super Lobpreis, hast heute schön moderiert. Da diese WhatsApp-Geschichte, die war so cool. Aber keiner geht zur Technik und sagt, boah, das hat heute super funktioniert. Keiner geht zu Pushpa und Siva und sagt ihnen, super, dass ihr heute die Toiletten nochmal sauber gemacht habt. Keiner bedankt sich bei den Handwerkern, dass es hier nicht reinregnet. Und Paulus sagt, das ist falsch. Gerade die Jobs, die im Hintergrund laufen, die man nicht bemerkt, die sollt ihr mit der größten Ehre bedenken. Die Leute sollt ihr etwas mehr in den Mittelpunkt heben und nicht nur die, die eh schon da im Mittelpunkt stehen. Und Paulus vergleicht diese mit den Körperteilen, um die wir uns am meisten kümmern. Es sind eben die Unehrbaren, es sind die Genitalien oder bei den Männern oder die Brüste bei den Frauen. Worum wir uns am meisten kümmern, weil es uns, ja, eigentlich denken wir, sie sind nicht so wichtig. Wir achten eher auf die Muskeln, auf die Armen, auf schicke Beine, hübsches Gesicht, schöne Haare und so weiter. Und trotzdem, das sind die Körperteile, die wir am sorgfältigsten verpacken, wo Paulus sagt, da steckt ihr eigentlich die meiste Arbeit rein. Warum tut ihr so, als ob sie unehrenhaft wären? Sie sind für den Körper absolut wichtig. Also lasst uns das in dieser Gemeinde nicht tun. Lasst uns nicht die Jobs, die im Hintergrund laufen, als selbstverständlich nehmen, sondern lasst uns diese Menschen ehren und ihnen zeigen, wie wichtig auch ihr Beitrag ist, dass sie ein Teil des Ganzen sind, ohne den das Ganze nicht funktioniert. Paulus nennt jetzt eine Reihe von Gaben. Es gibt im Neuen Testament insgesamt 5 verschiedene Listen. Ich will gar nicht auf die einzelnen Gaben groß eingehen. Das hatte ich am Anfang vor, aber ich habe gemerkt, Paulus ist das eigentlich gar nicht so wichtig. Er nennt diese vielen Gaben, die er hier aufführt, eigentlich nur aus einem Grund, nämlich um den Korinthern zu zeigen, es gibt mehr als Prophetie und Zungenrede. Es gibt mehr als Lehrer und Apostel. Es gibt viel mehr, allein schon bei euch in der Gemeinde. Das, was ich gerade gemacht habe für unsere Gemeinde, zeigt er den Korinthern und zeigt ihnen, so viel mehr Begabungen gibt es bei euch. Achtet sie bitte alle. Und das Zweite ist, ich glaube, Paulus ist es gar nicht so wichtig, hier eine vollständige Liste zu geben von Begabungen, die es für die nächsten 2000 Jahre in Gemeinden geben muss. Paulus nennt hier nur Beispiele und je nachdem, welcher Gemeinde er schreibt, nennt er auch andere Beispiele. Ja, und das zeigt mir, die Begabungen an sich sind nicht das, was wichtig ist, sondern dass es viele Begabungen gibt, die eine Einheit bilden sollen und zusammenarbeiten sollen. Und so wird es auch in unserer Gemeinde Begabungen geben, von denen Paulus noch nie was gehört hat und die er nie aufgeschrieben hätte. Und in anderen Gemeinden wird es Begabungen geben, die es bei uns nicht gibt. Insofern, ihr könnt euch das zu Hause mal in Ruhe durchlesen. Ich spare an der Stelle jetzt einfach mal ein bisschen Predigtzeit. Schaut euch diese Begabungen an. Überlegt euch mal, welche davon habe ich vielleicht sogar. Und dann bringt sie ein. Und wenn da nichts dabei ist, von dem ihr denkt, oh, das habe ich, dann seid nicht entmutigt, weil dann habt ihr irgendwas, was nicht auf dieser Liste steht. Ihr habt definitiv irgendwas. Ich habe euch jetzt schon 2-mal vorgelesen, dass jeder eine Begabung hat in der Gemeinde. Der Heilige Geist hat jedem eine Begabung gegeben. Insofern, Gabentests hin oder her, ihr könnt mal einen machen, aber nur weil eure Begabung vielleicht da nicht abgefragt wird, heißt das nicht, dass ihr keine habt. Und sowieso denke ich auch, dass diese Begabungen keine statistische Sache sind. Man hat eine Begabung nicht für eine Ewigkeit. Ja, wenn ich einmal für einen Kranken bete und er wird gesund, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich immer und für jeden Kranken die Gabe der Heilung habe. Aber vielleicht brauche ich irgendwann eine Begabung, die mir fehlt. Und ich glaube, Paulus animiert auch gerade die Korinther dazu, ja, dann sucht diese Begabungen, betet darum. Bittet Gott, dass er euch diese Begabung gibt, die euch gerade für euren Dienst fehlt oder die uns in der Gemeinde fehlt, um bestimmten Menschen besser dienen zu können. Dann lasst uns dafür beten, denn Gott sagt nicht einmal so, du hast jetzt das bis ans Lebensende, sondern Gott verteilt so, wie der Bedarf gerade ist. Lasst uns unseren Bedarf erkennen und einfach um das beten, was wir brauchen. Denn das Wichtige sind nicht die einzelnen Begabungen, sondern das Wichtige ist das Ziel. Und dann kommen wir zum nächsten Text. Wieder 1. Korinther 12. An jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Die Korinther oder zumindest einige hatten das Problem, dass obwohl sie wussten, dass das, was ihnen geschenkt wurde, eine Gnadengabe ist, Charismata, charismatische Gaben, dafür steht das Wort, haben sie es als ihr Eigentum betrachtet. Aber Paulus macht ihnen klar, deine Gabe ist nicht für dich da, damit du besser dastehst, damit du dich besser fühlst. Sie ist dafür da, um anderen zu dienen. Egal, was es ist. Du sollst damit helfen, dass die Gemeinde baut. Und ich meine jetzt nicht nur, dass die Gemeinde zahlenmäßig wächst, sondern dass sie auch geistlich zusammenwächst, reift. Dazu ist deine Gabe da und nicht für dich. Auch Petrus sagt nochmal im 4. Kapitel, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wo ist deine Begabung? Wo willst du sie einbringen? Wir brauchen dich. Wir brauchen dich mit dem, was du kannst. Und Paulus dann im Epheserbrief sagt, dass einige Gaben sogar gerade dazu da sind, um andere in ihren Dienst zu bringen. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten. Und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir alle zum mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. So lässt Christus seinen Leib heranwachsen, dass dieser sich selbst aufbaut in Liebe. Es gibt also tatsächlich bestimmte Gaben, deren Hauptziel ist es, andere dazu zu bringen, ihre Gaben einzubringen, sie darin zu trainieren. Paulus nennt hier 5 oder 4. Hirten und Lehrer werden oft als eine Gabe betrachtet. Und nochmal, auch wenn ich mich wiederhole, aber ist vielleicht auch wichtig, Gemeinde ist nicht die Show oder die Arbeit von einigen wenigen. Gemeinde ist die Arbeit von möglichst vielen. Je mehr sich beteiligen, umso besser kann das Ganze wachsen, kann das Ganze gedeihen, kann das Ganze zu dem werden, wozu Gott es eigentlich gemacht hat. Und es hilft nicht nur der Gemeinschaft. Paulus sagt ja auch, wir alle wachsen dann heran als Christen. Wir werden mündige Christen. Es dient also auch dem Einzelnen. Es dient dir selbst, wenn du deine Gabe für andere einbringst. Du selbst wirst dadurch ein reiferer, ein mündiger Christ. Du wirst nicht mehr hin und her geworfen von irgendwelchen Lehren. Du weißt, wer du selbst bist, was du glaubst und was dein Beitrag ist. Das ist total witzig. Wir unterschätzen das oft. Oder zumindest manche Menschen unterschätzen das. Sie denken, oh, ich habe doch nichts beizutragen. Ich kann doch nichts. Ich bin nichts. Ja, du bist vielleicht nicht derjenige, der auf der Bühne steht, wie ich gerade. Und trotzdem bist du etwas und hast du etwas beizutragen. Und es tut dir selbst gut, wenn du das tust. Insofern. Wenn schon nicht für die anderen, dann tu es wenigstens für dich am Anfang. Und dann kann Gott dir auch eine weitere Perspektive geben. Paulus sagt uns auch, beziehungsweise Gott sagt uns durch Paulus auch, auf welche Art und Weise das geschehen soll. Nicht nur wie und wozu, also wie mit den verschiedenen Gaben und wozu zum Aufbau der Gemeinde, sondern auch wie. Immer noch 1. Korinther 12. Ihr bemüht euch um die größeren Gaben, dann zeige ich euch einen Weg, der weit besser ist. Wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, dann wäre ich nur ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, dann wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt oder verbrannt zu werden, aber keine Liebe, es nützte mir nichts. Folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben. Die Korinther waren ganz offensichtlich sehr eifrig nach den Geistesgaben. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Aber sie haben sie so ausgeübt, dass sie der Gemeinde teilweise geschadet haben. So wie einige Korinther dachten, dass die Gaben ihnen gehören und dass sie dadurch besonders bessere Menschen wären, so haben sie andere ausgeschlossen. Und das ist letzten Endes ein Zeichen von Lieblosigkeit. Und Paulus sagt, vergiss deine Gaben, wenn du sie nicht in Liebe ausübst. Ja, Liebe ist hier nicht das Add-on, sondern Liebe ist das Fundament, auf dem diese Gaben überhaupt erst eingebracht werden sollen. Wenn ich hier vorne predige, um euch alle heute Morgen einfach nur rund zu machen und zu sagen, wie schlecht ihr seid und dass ihr endlich mal eure Gaben einbringen sollt und so weiter, und ich täte das ohne Liebe, dann wäre es besser, ich würde nicht hier oben stehen. Wenn ich Musik machen könnte und würde das auch und würde es total gut machen, aber ich würde es eigentlich nur machen, weil ich mir selbst in dieser Rolle gefalle und ich hätte keine Liebe für die anderen und will sie zum Lobpreis animieren, dann sollte ich es besser lassen. Weil diese Gabe ist dann nichts wert. Sie ist nicht nur weniger wert, Paulus sagt ganz krass, sie ist nichts wert. Du kannst dir darauf dann nichts einbilden, wenn du es ohne Liebe tust. Und das ist schon recht krass, weil wir wissen, wie schwer es ist, zu lieben. Es liegt natürlich an den anderen, die es so schwer machen, sie zu lieben. Ist schon klar, aber das ist halt die Herausforderung in Beziehungen und auch in der Gemeinde. Es sind nun mal andere, die anders sind als ich. Und sie zu lieben, das ist die große Herausforderung. Nur Liebe kann dazu sorgen, dass wir unsere Gaben wirklich einbringen, um dem anderen zu dienen, ihm zu helfen. Nur Liebe kann dafür sorgen, dass wir es nicht tun, um auf uns selbst etwas einzubilden, weil Liebe den anderen im Blick hat. Wie sieht das aus, der Weg der Liebe? Naja, zum einen denke ich erstmal eine angemessene Selbsterkenntnis. Ich bin nicht stolz auf das, was ich bin oder kann, sondern ich kann das ganz vernünftig einschätzen. Ja, also ich weiß, okay, ich bin nicht der charismatische Prediger zum Beispiel. Ich werde keine Säle zum Kochen bringen. Aber okay, ich kann ganz ordentlich Bibel lesen, ich kann studieren, ich kann systematisch was euch lehren. Ich bin eher der Typ Lehrer. Ja, ganz nüchtern. Also ich komme hier nicht sonntags auf die Bühne und denke mir, heute rocke ich den Saal. Das mache ich nicht. Ich kann das einigermaßen gut einschätzen. Und ich weiß, es gibt ganz viele Dinge, die ich nicht kann, die andere von euch können. Also brauche ich euch. Also wenn ich vielleicht eine Begabung habe, die äußerst sichtbar ist, dann bilde ich mir schon mal nichts darauf ein, weil ich weiß, okay, ohne die unsichtbaren Begabungen bin ich auch völlig aufgeschmissen. Aber auch andersrum, wenn ich denke, ich habe eine unbedeutende Begabung, dann lasse ich nicht den Kopf hängen und sage, oh, sieht eh keiner, ist nicht so wichtig. Nein, ich nehme den Kopf hoch und ich mache das voller Stolz und voller Liebe und diene meinen Mitmenschen, selbst wenn nur einige es vielleicht wahrnehmen. Ich tue das auch aus Liebe. Und ganz wichtig ist, dass ich mich und meine Begabung richtig einschätze. Nicht als zu hoch, aber auch nicht zu niedrig, sondern als das, den Platz, den Gott mir zugewiesen hat, wo Gott gesagt hat, so, das ist dein Job hier und den kannst du besonders gut. Und der zweite Teil, wie man Liebe ausdrücken kann, ist eine gewisse Ordnung. 1. Korinther 14. Was folgt nun daraus, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Das ist auch toll. Jeder hat etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Ich weiß, wir kommen da an unsere Grenzen. Wenn 100 Leute, wenn jeder was hätte, wir hätten den ganzen Sonntag hier zusammen. Wäre vielleicht auch cool, aber Es ist natürlich klar, je größer die Gemeinde ist, desto mehr Grenzen sind dem hier gesetzt auch. Aber trotzdem, jeder hat etwas. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Ihr könnt doch alle der Reihe nach weissagen, damit alle etwas lernen und alle ermutigt werden. Die Propheten haben doch Kontrolle über ihre Eingebungen, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Was meint Paulus hier mit Ordnung? Also mich hat angesprochen, ich denke, er meint Zurückhaltung und Selbstdisziplin. Ich plapper nicht einfach los, weil mir gerade was einfällt. Ich unterbreche nicht den Prediger oder platz mitten in den Lobpreis rein, weil ich eine Eingebung habe. Nein, ich habe das unter Kontrolle. Wenn Gott mir etwas zeigt, dann kann ich das zurückhalten. Ich kann zum Moderator oder zum Pastor gehen und sagen, Herr, hör mal, folgender Eindruck. Und entweder sagt er, jawohl, super, passt. Oder er sagt, oh, nee, sehe ich nicht. Und dann habe ich die Möglichkeit, mich zurückzuhalten. Paulus sagt, dass Propheten können das. Du bist nicht gedrängt, du bist nicht in Ekstase. Du hast die Kontrolle über das, was Gott dir zeigt. Und genauso ist es mit anderen Begabungen. Er führt hier noch das Sprachengebet ein und Weissagung. Und er sagt, lasst das in einer gewissen Ordnung geschehen, nehmt euch zurück, denn es geht nicht darum, dass ihr im Mittelpunkt steht in diesem Gottesdienst, sondern es soll den anderen dienen. Und wenn alle einfach immer nur reinplatzen und durcheinander quatschen, dient das am Ende niemandem. Und es ist auch ein gewisses Maß. 2 oder 3, sagt Paulus, das reicht. Mehr ist zu viel. Ja, es gibt auch für einen Gottesdienst ein zu viel, wo wir sagen müssen, so, jetzt ist für heute Schluss, der Rest muss warten für einen anderen Zeitpunkt. Und auch das ist Liebe, dass ich mich selbst zurücknehme und sage, okay, gut, wenn heute kein Platz für mich ist, für meine Eingebung, dann halt beim nächsten Mal. Aber ich möchte, dass alle etwas von dem Gottesdienst haben und dass es eine gewisse Ordnung hat. Wir verbinden, glaube ich, oft den Heiligen Geist mit Ekstase und Chaos und wir lieben es, wenn es vielleicht manchmal auch einfach durcheinander geht, weil das für uns lebendig wirkt. Aber Paulus sagt hier genau das Gegenteil. Er sagt, nee, lebendig ist nicht durcheinander, weil Gott ist nicht durcheinander. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Die Art und Weise, wie wir unsere Gaben einbringen, wie wir einander lieben, sollte Gottes Charakter widerspiegeln. Und Gott ist systematisch. Gott liebt Ordnung. Vielleicht nicht die gleiche Art von Ordnung, wie ich sie gerne habe. Gott hat einen anderen Sinn von Ordnung, aber er liebt Ordnung. Und unser Gottesdienst, unsere Gemeinschaft soll Gottes Charakter widerspiegeln. Wenn du also deine Gaben weißt, bist du bereit, dich diesen Spielregeln unterzuordnen? Das wäre schon gut, weil das nützt auch wiederum allen und letzten Endes auch dir. Und das Schöne ist, Ordnung schließt nicht Begeisterung für den Heiligen Geist und das Einbringen von Gaben aus. Das ergänzt sich, beides. Ganz, ganz wichtig. Wir haben die Möglichkeit, in einer gewissen Ordnung unsere Gottesdienste zu machen und trotzdem dem Heiligen Geist vollständig den Raum zu geben. Das schließt sich nicht aus, es ergänzt sich. Ihr könnt gern schon mal hochkommen, ich komme zum Schluss. Ich glaube, ich komme zum Schluss. Ja. Hab noch was aus 1. Korinther 13. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in fremden Sprachen wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen und weissagen ja nur einzelne Dinge. Wenn dann aber das Ganze kommt, wird alles Unfertige beseitigt werden. Das, was wir hier für so wichtig halten, predigen, lehren, Eingebungen haben, Träume haben, was auch immer, ist für uns, scheint so wichtig zu sein in diesem Leben. Aber Paulus sagt, das ist unfertig. Das sind nur Werkzeuge für die Zwischenzeit, bis Jesus wiederkommt. Dann wird alles vollständig und ganz sein und dann brauchen wir diese Dinge gar nicht mehr. Wir brauchen dann keine Propheten mehr. Wir brauchen dann kein Sprachengebet mehr. Wir brauchen niemanden mehr, der auf der Kanzel eine Dreiviertelstunde redet. Ja, ist alles nicht mehr notwendig, weil es nur Werkzeuge für die Zwischenzeit sind, um die Gemeinde aufzubauen. Es ist alles nur Stückwerk. Auch das nimmt wieder ein Stück weit diese manchmal zu hohe Bedeutung, die wir diesen Gaben beimessen. Sie sind nur für eine kurze Zeit gedacht und sie werden irgendwann überflüssig sein. Aber die Liebe, mit der wir diese Gaben einbringen, die wird bis zum Schluss bleiben. Das ist das, was auch am Ende noch passieren, da sein wird. Und insofern ist es so wichtig, dass wir das jetzt schon tun und uns darin üben, in Liebe Gemeinschaft zu haben und Gemeinde zu bauen. Paulus ruft uns also auf, ich fasse das nochmal kurz zusammen, weil es war ja doch recht viel, dass wir unsere Gaben entdecken, einbringen und dass wir sie nicht verstecken, weil wir denken, sie sind zu minderwertig. Dass wir uns daran erfreuen, dass es so viele verschiedene Begabungen und so viele verschiedene Persönlichkeiten in dieser Gemeinde gibt, dass wir darin einen Segen sehen und nicht ein Problem. Dass wir anfangen, die Gaben, die so eher im Hintergrund laufen und die Personen, die im Hintergrund dienen, mehr Ehre zu geben und nicht nur denen, die sowieso schon im Rampenlicht stehen und ganz ehrlich im Rampenlicht schwitzen. Dass wir auch uns überlegen, welche Gaben brauchen wir eigentlich für die Menschen, die wir hier haben. Fehlt uns etwas? Fehlt uns ein bestimmter Menschentyp, eine bestimmte Begabung? Dann lasst uns darum beten, dass Gott uns das schenken möge, entweder in Form einer neuen Person oder dass jemand von euch diese Gabe erhält, um diesen Dienst tun zu können. Aber Paulus ruft uns vor allem dazu auf, unser Herz verwandeln zu lassen und Liebe zu lernen, einander zu lieben, einander in Liebe zu dienen mit den Gaben, die wir haben. Nur so werden wir den Auftrag, den Gott uns als Evangeliumshaus und uns als Christen weltweit gegeben hat, werden wir den erfüllen können. Alleine, ohne die vielen Begabungen, die jeder von uns hat, schaffen wir das nicht. Wir brauchen das. Wir brauchen jeden von euch, jeder von uns braucht den anderen. Und Gott braucht uns als Gemeinschaft, als Einheit. Seid ihr dabei? Ich hoffe, ihr habt innerlich ein Ja dazu und könnt dazu Amen sagen. Amen. Wer während der Lobpreiszeit einfach auch noch Gebet möchte, dass ihm klarer wird, was seine Begabung ist und wie er es vielleicht auch einbringen möchte oder wer da eine gewisse Hürde oder Schwelle hat, hier vorne stehen wir bereit und beten während dem Lobpreis gerne für dich in dem Punkt.